Manchmal braucht es große Gesten. Gar nicht so selten in der Weltpolitik sind es nämlich Bilder, die haften bleiben. Eines davon ist das schweigende Verharren Hand in Hand auf dem ehemaligen Schlachtfeld von Verdun. Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl vor genau 40 Jahren. Ein Foto, das Geschichte machen wird, schrieb damals die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit der Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung und mit dem Französischen Gymnasium Berlin, in dessen Aula wir heute sind. Hand in Hand, Fragezeichen, Deutschland und Frankreich in Umbruchzeiten. Darüber wollen wir sprechen, über eine mühsam erkämpfte Partnerschaft zwischen zwei einst verfeindeten Nationen und wie sie im Alltag gepflegt werden muss, über neue Herausforderungen und unterschiedliche Herangehensweisen, nicht zuletzt über die Rolle von Gesten, Symbolen, Ritualen in der Politik, ausgehend von jenem Ereignis am 22. September 1984. Über diese Geste von Verdun hat die Germanistin, die Lehrerin Véronique Mathieu aus Angoulême, ihre Doktorarbeit geschrieben. Und deshalb frage ich gleich, warum hat sie in einer gestenreichen, ritualgesättigten deutsch-französischen Landschaft gerade dieser Moment fasziniert?
Ja, ich wollte eigentlich generell über die Erinnerung schreiben. Und als ich mit angefangen habe, mit der Geste zu arbeiten, da habe ich bemerkt, dass die Geste so reich war, dass sie sich einer Doktorarbeit lohnte. Ich habe die Geste nicht verlassen können, eigentlich.
Ja, es gibt ja Zeitzeugen, die vor Ort waren und die den Moment verpasst haben, weil sie sich auf andere Dinge konzentriert haben. Und wir als Nachgeborene oder dank der Fotografen von damals können da genauer hinschauen. Wir werden darüber noch intensiver sprechen. Gunter Griechbaum ist Mitglied des Bundestages, ist europapolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Was lässt sich aus so einem Moment für das deutsch-französische Verhältnis 40 Jahre später lernen?
Ich glaube, dass wir im deutsch-französischen Verhältnis gewisse Gesten, gerade auch von deutscher Seite, verlernt haben. Wir haben von deutscher Seite verlernt, das zu interpretieren. Wir dürfen nicht ganz vergessen, Kohl, Mitterrand, aber auch die Präsidenten davor, sie entstammen noch einer echten Nachkriegsgeneration. Das sind persönliche Erlebnisse mit dabei. Natürlich jemand auch wie Mitterrand, er wurde verwundet in der Nähe von Verdun. Dann auch Helmut Kohl, der Vater wie auch Onkel verloren hatte. Das sind schon tief prägende Ereignisse für eine Familie. Und ich glaube, wir müssen lernen, wieder emotionaler zu werden, weil das ist die Basis. Denn man darf nicht vergessen, so unterschiedlich ja die jeweiligen Staatsoberhäupte bzw. Regierungschefs auch waren, sie fanden trotz ihrer parteipolitischen Unterschiedlichkeit freundschaftlich zusammen. Und Deutschland ist nicht so wie Frankreich, als dass Frankreich eben sehr in Symbolen denkt, die Politik sehr symbolhaft auch gestaltet und unterlegt. Deutschland fährt die Politik eher technisch. Und das ist heute ein Problem geworden und sicherlich auch Ursache für manche Missverständnisse, die wir heute zu beklagen haben, worauf wir sicherlich im Laufe der Sendung noch zu sprechen kommen.
Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte ist Direktor der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen und er ist der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung. Wenn es den Händedruck nicht gegeben hätte, wäre das Treffen vielleicht nicht so prominent in unserem kollektiven Gedächtnis, aber wären die deutsch-französischen Beziehungen dann andere?
Ja, denn diese Bilder sind der Politiktreiber. Das ist Evidenz auf einen Blick, aus dem man was machen kann und auch gemacht hat. Es verstärkt nicht nur, sondern es gibt eine Richtung vor. Von daher bin ich absolut überzeugt, dass die Geste so gewaltig war, so wuchtig war, dass sie anschlussfähig war, dass sie daraus Narrative ableiten ließen, die die Politik nicht in Ruhe gelassen haben. Und bis in diese Tage hinein, die Handschlagzeremonie bei der Begegnung Trump-Harris, ne? Völlig überraschend, im Duell, ersten Duell geht sie auf ihn zu und gibt ihm die Hand. Er ist völlig von der Rolle, könnte man sagen. Auch eine besondere Geste der Begegnung über den Handschlag was auch wirkungsmächtig geblieben ist. Insofern, wer schafft welche Bilder, das ist in der Bildmächtigkeit der heutigen Situation, in der medialen Kommunikation, die Bildmächtigkeit, die Sprachmächtigkeit geradezu übernommen hat, umso wichtiger. Und die Politik lauert auf solche Momente.
Weil sie auch nicht immer provozieren kann, weil manches eben dann auch plötzlich und spontan passiert. Hier am französischen Gymnasium unterrichtet Alain Barthes. Für diese Schule ist ja die Beschäftigung mit unterschiedlichen Erinnerungskulturen im deutsch-französischen Kontext immer wichtig gewesen. Wo findet so ein Ereignis, also jenseits unserer Veranstaltung, wie dieser Händedruck im Unterricht statt?
Wahrscheinlich im Geschichtsunterricht. Also ich selber unterrichte deutsche Literatur. Das ist nicht unbedingt mein Stoff, nein, mein Unterrichtsstoff, aber es wird natürlich behandelt im Rahmen des Geschichtsunterrichts. Ne? Aber nichtsdestoweniger, da bin ich auch der Meinung, dass man auch dieses Emotionale wieder auch den Schülern überbringen sollte. Ne? Menschen brauchen Emotionen, müssen diese Geschichte spüren. Ne? Das muss spürbar gemacht werden. Und solche Bilder und solche Gesten sind natürlich ein guter Anlass, und das den Schülern beizubringen.
Gesten müssen auch gelesen werden können. Das war eben schon Thema. Véronique Mathieu, eigentlich galt François Mitterrand immer als ein sehr kontrollierter Mensch. Man hat immer darüber gerätselt, hat er was geplant, hat er was nicht geplant? Was haben Sie herausgefunden? Denn der Vorlauf zu diesem Besuch war ja recht kompliziert. Da wurde sehr viel bis ins letzte Detail, wer steht wo, wer macht was, verabredet von den beiden Teams. Und dann passiert etwas, was keiner auf der Rechnung hatte.
Ja, und übrigens war das im Rahmen einer Gedenkfeier. Es gab überhaupt keinen Platz für Improvisation normalerweise. Also in Verdun ist alles festgelegt. François Mitterrand, ich bin davon fast sicher, hatte die Absicht, etwas Großzügiges zu tun. Er hat zum Beispiel mit Roland Dumas, der ehemalige Außenminister, davon gesprochen. Aber ich glaube, bis in der letzten Minute wusste er vielleicht nicht, was er gerade machen würde. Aber nach diesem Durchgehen durch das Beinhaus, das so emotional und so beeindruckend war, glaube ich doch, dass diese Geste spontan entsprungen ist.
Es ist ja auch ganz interessant, Gunter Griechbaum hat das vorhin ja auch schon mal angedeutet, können wir jeweils lesen, was die andere Seite wie meint. Die französische Presse hat zumindest sehr schnell gemerkt, erstmals besucht ein französischer Staatspräsident einen deutschen Soldatenfriedhof. Das war unmittelbar davor. Und auch der Vater von François Mitterrand hatte in der Nähe gekämpft. Das heißt, die französische Seite hat sehr genau die Signale, die François Mitterrand aussenden wollte, wahrgenommen. Die deutsche Öffentlichkeit, die ja Anfang der 80er Jahre, einige davon zumindest, mit Helmut Kohl doch noch sehr gefremdelt haben, wenn ich das vorsichtig sagen darf, hat andere Dinge im Blick gehabt. Gab es damals schon so etwas, wo man sagen konnte, ja, da gibt es einen Gleichklang der Deutungen?
Ich denke, die Entwicklungslinie der Europapolitik, die sich in den 80er Jahren so intensiviert hat, bis zur Wirtschafts- und Währungsunion, Binnenmarktkonzeption, ging ja nur in diesem bilateralen Kontext. Und das geht von solchen Sachen aus. Natürlich hat jeder einen innenpolitischen Druck, steht unter besonderer Beobachtung. Bei Kohl fallen einem ja auch dann diese Bitburg-Szenerie ein mit Reagan, die falsche Wahl eines falschen Friedhofs in der Symbolik, weil nicht bedacht worden ist, wer dort alles beerdigt ist, wer dort alles liegt. Also es kann auch daneben gehen. Und in der Tat, die innenpolitische Herausforderung gegenüber Kohl, der international sich erst versucht hat zu etablieren, versucht hat Tritt zu fassen, war schwierig. Der große Außenpolitiker, der ist ja erst nachher ja geworden, wie viele Bundeskanzler in dieses Amt hineinwachsen und dann zu großer Außenpolitik in der Lage sind, auch vor dem Hintergrund, dass die innenpolitischen Verflechtungen dann natürlich einfacher überschaubar sind, wenn man in der internationalen Politik reüssiert. So war das bei Kohl auch. Und insofern war er sehr, wie Sie zu Recht sagen, unter innenpolitischen Druck getrieben. Umso einfacher war es am Ende, denke ich, durch den Händedruck auch gleichzeitig zu signalisieren, dass man was vorhat.
Gunter Griechbaum hat ja nun die große Chance, hier als der einzige Vertreter des Deutschen Bundestages zu sitzen. Das heißt, er muss eigentlich alle Meinungen hier irgendwie abbilden. Nein, muss er natürlich nicht. Sie haben eben deutlich gemacht, ja, vielleicht werden auch von der deutschen Politik mitunter Gesten erwartet. Welche könnten das heute sein, ohne dass es gleich heißt, da wird etwas inszeniert?
Also zunächst, es muss natürlich authentisch sein. Saint-Exupéry hätte vielleicht gesagt, on ne voit clair qu'avec le cœur. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und wenn Sie jetzt das Überparteiliche einfordern, ich glaube, um das auch vielleicht mal historisch zu sehen, es gehören bei Aussöhnungsprozessen Mut und Vertrauen dazu. Und Mut hatte auch bewiesen Willy Brandt, als er den Kniefall in Warschau gemacht hat. Mut ganz besonders hatten zwei Staatsmänner doch bewiesen, die sich auf den Trümmerbergen Europas die Hände reichten, nämlich de Gaulle als der erste Präsident der Republik und natürlich Konrad Adenauer als erster Bundeskanzler. In dem Versprechen, dass sich das nie mehr wiederholen darf. Und das ist doch ein unglaubliches Signal, wenn man sich überlegt, in der damaligen Zeit der sogenannten Erbfeindschaft, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, nach all den Verbrechen, die auch Nazi-Deutschland in Frankreich verübt hatte. Es gibt ja viele der symbolhaften Orte wie Oradour-sur-Glane, als ich damals auch 2013 Joachim Gauck als unseren Bundespräsidenten begleiten durfte. Wir sind über das gesamte Areal gegangen mit den französischen Freunden und dabei wurde kein Wort gewechselt. Auch Schweigen kann etwas ausdrücken. Und ich möchte deswegen sagen, was fehlt vielleicht heute oder was fehlt nicht? Als jetzt eben Emmanuel Macron als Präsident der Republik nach Berlin gekommen war und die Traueransprache für Wolfgang Schäuble gehalten hatte, dann hatte er das in deutscher Sprache, ganz weitestgehend in deutscher Sprache vorgetragen. Wir wissen aber, dass er nicht von Natur aus deutschsprachig ist und sich genau diese Rede über viele Stunden hinweg gewissermaßen antrainiert hat. Da gehört dann schon auch etwas dazu. Und ich würde mir deswegen mitunter auch wünschen, dass es ein gewisses Echo gibt, dass es ein gewisses Echo gibt auch in der Tagespolitik auf französische Vorschläge, wie man Europa weitergestalten kann. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt zu allem Ja und Amen sagen, dass wir allem zustimmen, aber es wäre doch sehr erfreulich, wenn man dann auch mal sagt, komm, wir finden zusammen, jetzt schauen wir einfach mal, was können wir davon verwirklichen. Und da schließe ich auch frühere Bundesregierungen ein, denn auch die damalige Antwort der damaligen Parteivorsitzenden Frau Kramp-Karrenbauer auf den Artikel, den zu der Zeit Emmanuel Macron in 28 verschiedenen Tageszeitungen europäischer Länder veröffentlichte, die war vielleicht nicht unbedingt dazu geeignet, tieferes Vertrauen aufzubauen. Deswegen, es gibt viele Möglichkeiten, auch noch bis zum heutigen Tage. Man muss sie nur ergreifen, aber es sollte in der Tat vom Herzen auch kommen und von Herzen gelebt werden. Und dieses Grundverständnis muss auch wieder gelebt werden zwischen Deutschland und Frankreich. Da vermisse ich aktuell sehr viel.
Alain Barth, wie wird denn hier am französischen Gymnasium diese deutsch-französische Zusammenarbeit mit Herzen gelebt?
Naja gut, es gibt bei uns schon unsere Klassen, die ABIBAC-Klassen sind natürlich quasi ein Kind der deutsch-französischen Beziehungen. Es wurde gegründet, damit Schüler die Abschlussprüfung der Sekundarschule in den beiden Ländern machen können. Bei uns sind das, also wir haben hier Abitur, also das Berliner Abitur plus Baccalauréat für eher deutschsprachige Schüler. Und ABIBAC gibt uns dann den anderen Schülern, die nicht unbedingt Muttersprachen sind, auch das Abitur zu bestehen. Und natürlich, da sitzen Schüler, ich schaue gerade auf meine Schüler, da sitzen Schüler, die manchmal deutsche Schüler sind, aber die Minderheit im Abibak, ne, oft die zwei Nationalitäten haben, oder Schüler, ich schaue in die Mitte hinein, die aus ganz anderen Kulturkreisen stammen, aber die bei uns Deutsch gut gelernt haben, denke ich mir. Und dabei eröffnen wir dann in der Schule Tore sozusagen für sie. Ne? Aber wir sind in Berlin, Deutschland, ist klar, wir haben quasi eine leichte Aufgabe als Deutschlehrer, weil wir quasi alles drumherum haben. Diese Klassen existieren und bestehen auch in Frankreich. Es gibt, ich glaube, 88 Schulen in Frankreich, die auch Abibac anbieten, wo die Schüler auch diesen Abschluss machen. Aber sie sind in Frankreich, haben natürlich nicht unsere Möglichkeiten in Berlin an Kulturangebot und so Deutsch jeden Tag sozusagen hören zu dürfen. Ich finde, das ist das Erlebbare in diesen deutsch-französischen Beziehungen. Deswegen mache ich auch diese Arbeit sehr gerne hier.
Wir haben in Berlin ja eine lange Tradition seit 1683. Wir können uns da auf die Schulter klopfen. Wie ist das in Frankreich in der Fläche, Véronique Mathieu, wenn Sie als Germanistin unterwegs sind?
Ja, also ich komme aus dem Elsass, wo es natürlich war, dass die kleinsten Schüler schon Deutsch lernten. Und jetzt, dass ich im Südwesten bin, merke ich, dass kaum einer Deutsch lernen will. Also Spanisch ist viel einfacher, Spagnolo muy facilo. Ja, also vielleicht haben auch die Deutschlehrer in Frankreich damit gespielt, Deutsch als Elitesprache, also jahrzehntelang. Und es ist ganz schwierig, dieses Bild wieder abzuschaffen. Besonders im Südwesten, wo die Großeltern zum Beispiel keine Deutsche mehr gesehen haben nach dem Krieg. Noch dieses Bild der Nazis haben, mehr als im Elsass, wo sie jeden Tag den Nachbarn treffen. Also das ist wirklich eine Schwierigkeit, zu der ich konfrontiert werde. Das Bild, das die Familien noch von Deutsch und von Deutschland haben, das konnte man kaum glauben, aber das existiert noch 80 Jahre später.
Und das macht 80 Jahre später noch mal so bedeutsam, was vor 40 Jahren dann auch tatsächlich als Geste passiert ist. Eigentlich ist es ja eine große Erfolgsgeschichte. 2500 Städtepartnerschaften, 10 Millionen Jugendliche, die durch das deutsch-französische Jugendwerk Austauscherfahrung haben. Aber vielleicht täuscht ja auch der Eindruck, die Zahl der Menschen, die die Sprache des Nachbarlandes lernt, nimmt ab. Es studieren im Vergleich zu anderen Gegenden in der Welt ja nur etwa 4000 deutsche Studenten in Frankreich. Das hat doch dann auch Folgen für das Verständnis für den jeweils anderen. Gunter Griechbaum, haben wir uns da vielleicht zu lange zu selbstverständlich gesonnt in Erfolgen?
Ja, weil Selbstverständlichkeit kann auch eine Bedrohung von Freundschaft sein. Dass man ganz normal davon ausgeht, es läuft ja alles, es ist ja alles irgendwie im Fluss. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Deutschland und Frankreich bis zum heutigen Tage ganz grundunterschiedliche Länder sind. Auch die Politik wird anders gemacht, die politische Kultur ist eine andere. Und deswegen müssen wir das Verständnis für den Nachbarn immer wieder auch am Leben halten. Und am besten geschieht das natürlich über die Sprache. Ich empfand es jetzt als keine sehr besonders kluge Entscheidung der Ampelregierung, beispielsweise drei Goethe-Institute zu schließen in Frankreich. Weil, noch einmal, die Sprache wird dort viel wichtiger wahrgenommen als bei uns in Deutschland. Auf diese Idee würde auch Frankreich niemals kommen, weil Frankreich seine Sprache auch ganz anders pflegt. Aber wichtig bleibt, dass wir einander die Sprache des Nachbarn erlernen. Da gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, dass es gerade auch auf französischer Seite dramatisch abnimmt. Der Bilinguisme war früher auch im Elsass und in Lothringen viel selbstverständlicher als heute. Und das ist natürlich eine absolute Herausforderung, bleibt eine Herausforderung. Warum? Weil wenn ich heute nicht die Schüler habe, die Deutsch lernen, dann habe ich morgen auch nicht diejenigen, die an der Universität Germanistik studieren und die Germanisten werden. Und dann noch einmal einen Tag später fehlen mir dann spätestens auch die Deutschlehrer, die wieder überhaupt imstande sind, Deutsch zu unterrichten, auch an den französischen Schulen. Das gilt vice versa, aber auch genauso für uns.
Hallo Bart hat eben gerade mich ganz scharf angeschaut. Sie sind ja Deutschlehrer geworden. Das heißt, es muss ja auch Spaß machen, das zu werden.
Ja, aber ich bin eine alte Generation, ne? Ich muss es sagen. Ne? Ich muss sagen, ich habe eine Schülerin später, also ich war, oder es war sogar im Referendariat, ich muss jetzt nachdenken, also in den 90er Jahren, ich hatte eine Schülerin, die hat wirklich Deutsch geliebt und das war im Südwesten Frankreich, also nicht weit von Angoulême, in Niort. Ne? Und diese Schülerin hat dann Germanistik studiert an der Universität Poitiers. Und zwei, drei Jahre später habe ich sie wieder gesehen und gefragt, wie geht's mit dem Studium? Ja, gut. Und wie viel seid ihr denn? Ja, 7, Herr Bart. 7 Studenten in einer Lizenz, also ein Bachelor für Germanistik in einer Universität. Na? Und dann hat man da auch gehört, dass etliche Germanistikabteilungen schließen würden, weil die leer sind. Na? Und sogar in meiner Region. Ich bin in Lothringen geboren, ne? Eigentlich, wo Deutsch immer eine große Rolle gespielt hatte. Ich betone dieses Präteritum. Ne? Meine Generation, das ist was selbstverständlich. Wir sind in die Schule gegangen. Ich habe nicht mal meine Sprache gewählt, meine erste. Der Grundschullehrer hat geguckt, der warte, ja, gute Schüler, Deutsch. Der nicht so gut Englisch. So lief das in Lothringen. Und wenn man Deutsch als erste Fremdsprache nicht gewählt hatte, hat man dann diese Sprache als zweite Fremdsprache gewählt, weil es gar kein Spanischangebot damals gab. Das war noch 80er Jahre. Spanien war noch nicht in der EU, hat nicht so eine wichtige Rolle gespielt in Europa. Und deswegen Deutsch, Englisch, das war quasi die zwei Pflichtsprachen meiner Generation. Aber jetzt Jahrzehnte danach habe ich festgestellt, dann war es viel schwieriger. Und heutzutage ist das die Aufnahmeprüfung, diesen CAPES in Frankreich für Deutsch, die finden nicht genügend Kandidaten, um die paar, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber die paar Dutzende Plätze dazu zu füllen, überhaupt. Das sind nicht mal 60%. Das heißt, jeder, der ordentlich Deutsch spricht, wird diesen CAPES bestehen, weil sie zu wenig Kandidaten haben. Und früher, als ich das gemacht habe, das war so eine quasi, ich will nicht sagen elitär, aber nicht mal jeder Zehnte hatte bestanden. Ne? Da war die Konkurrenz sehr groß zwischen Studenten. Es ist heutzutage nicht mehr der Fall.
Alte Generation, neue Generation. Karl-Rudolf Korte, was bedeutet das denn für die Beschreibung sozusagen der politischen Landschaften, wenn sich auch in der Politikwissenschaft die meisten beginnen, auf Englisch sich zu verständigen?
Ja, die Wissenschaftssprache ist das geworden. Auch der Karriereweg, der über diese Sprache vorgezeichnet ist. Das schließt aber eben auch andere Länder gleichermaßen aus, nicht nur Frankreich. Darüber könnte man ja auch dann nachdenken, was das für Nachteile hat. Aber die Möglichkeit, sich über Frankreich hier zu informieren, ist eben sehr begrenzt. Das kann daran liegen, dass wenig Interesse daran besteht oder dass grundsätzlich auch wenig berichtet wird. Wenn nicht gerade Olympiade ist oder Wahl, muss man sich große Mühe geben, Informationen zu bekommen. Natürlich kann man im digitalen Zeitalter heute alles sich angucken und alles auswerten, was Französinnen und Franzosen auch lesen, sich angucken. Man kann auch Tag und Nacht natürlich mit Arte sich auseinandersetzen oder mit Sicherheit RBB mit vielen Informationen über Frankreich. Nein, aber die Möglichkeit, in einer Auseinandersetzung der Qualitätspresse sich systematisch in Deutschland mit französischen Themen auseinanderzusetzen, ist sehr, sehr begrenzt. Und da kann man eben fragen, was ist Ursache und Wirkung? Ne? würde man, wenn man ein dichteres Korrespondentennetz hätte und sagt, systematisch ist in jeder Qualitätszeitung jeden Tag auch ein Bericht über Politik in Frankreich mit drin, wäre das ein Hintergrund oder hängt das damit zusammen, dass einfach zu wenig Interesse ist, dass niemand das anklicken würde oder lesen würde oder sonst was? Das ist schwer zu beurteilen, aber ich finde die Möglichkeit, sich im Alltag ständig permanent über ein anderes politisches System zu informieren, wäre sehr wichtig, um ein Verständnis zu entwickeln. Und das ist eben nicht gegeben, auch bei einem unmittelbaren Nachbarn, aber das betrifft natürlich die anderen Nachbarländer auch, aber von diesem Größe und von diesem Gewicht wäre es natürlich großartig, über die Parteientwicklung in Frankreich permanent etwas zu lesen oder über die Zerstörung der Parteien.
Aus dem Französischen Gymnasium Berlin, das Forum in Zusammenarbeit mit der Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung Hand in Hand, Deutschland und Frankreich in Umbruchzeiten. Ausgangspunkt ist der Händedruck zwischen Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl vor 40 Jahren über den Gräbern von Verdun. Wir sprechen hier mit Véronique Mathieu, die ihre Doktorarbeit über diese Geste geschrieben hat, mit dem Bundestagsabgeordneten Gunter Griech, Baum CDU, mit dem Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte und mit Alain Barth, der hier am Französischen Gymnasium Koordinator Abi Back ist. Und das Französische Gymnasium hat ja viele spannende Schülerinnen und Schüler gehabt. Den Liedermacher Reinhard May, den Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan, den Raketenbauer Werner von Braun und auch Kurt Tucholsky. Und natürlich gibt es auch heute sehr spannende Schülerinnen und Schüler. Die haben sich in den letzten Tagen intensiv und vor allen Dingen freiwillig auf diese Veranstaltung vorbereitet. Den reichen wir jetzt mal ein Mikrofon und ich frage einfach mal, was interessiert euch eigentlich dieses Thema Händedruck vor 40 Jahren, wo ihr selber noch nicht mal halb so alt seid? Auch was das bedeutet für die deutsch-französische Freundschaft?
Also für uns ist es auf jeden Fall wichtig, weil wir auf der deutsch-französischen Schule sind und damit halt jeden Tag auch zu tun haben und auch jeden Tag damit interagieren zwischen Franzosen, Deutschen, aber auch so vielen anderen Nationalitäten und dass dieser Handschlag auch für Europa sehr wichtig ist und würde Europa nicht existieren, könnten wir in unserer Schule auch gar nicht diese verschiedenen Interaktionen, nicht nur Deutsch und Französisch, sondern international auch gar nicht haben.
Also ich hätte eine Frage dazu, also meine Frage wäre, wie heutzutage auf dem Bezug zwischen der Partnerschaft zwischen Helmut Kohl und François Mitterrand, wie Sie heute die Beziehung mit Macron und Scholz sehen.
Wer will anfangen?
Herr Griechbaum hat ja auf einen wichtigen Punkt schon verwiesen. Das ist mehr als nur eine Geste, dass sich Schäuble gewünscht hat bei seiner Trauerfeier im Bundestag, dass der französische Präsident spricht. Er hat es auch gemacht und dann auf Deutsch. Das ist ein Hammer, wenn man das gesehen hat, wenn man das erlebt hat. Das ist ein richtig leidenschaftliches Erlebnis, ein Demokratieerlebnis. Und da müsste man zugreifen, daraus was machen. Das wäre mein Wunsch als Bürger, aber auch wenn man das politisch und politikwissenschaftlich versucht zu analysieren. Ich kann nicht verstehen, warum so viele Initiativen, die von Macron ausgegangen sind, praktisch niemand aufgreift. Im größeren Rahmen kann man auch heute sagen, die Demokratien sind gleichermaßen bedroht, nicht links gegen rechts, sondern die offene europäische Gesellschaft ist bedroht von wahrscheinlich den meisten Rechtspopulisten. Natürlich gibt es auch Linksradikale, aber meistens Rechtspopulisten. Und das eint auch das Anliegen der Franzosen in der Politik genauso mit der deutschen Politik. Insofern gibt es so viele Gemeinsamkeiten, die Bedrohung, die Solidarität, die notwendig ist, im gemeinsamen Feindschaft gegenüber Putin. Also wo kann man noch mehr gemeinsam machen als im Moment? Also das Momentum spricht gerade dazu, auch in der Androhung des neuen Trumpismus, dass man sich zusammentut bei allen möglichen Gelegenheiten. Und da vermisse ich, das ist ja die Fragestellung, die Impulse aus der deutschen Bundesregierung. Und da würde ich mir mehr wünschen, dass das umgesetzt wird.
Oder? Ich hatte, das war ein Gedanke. Ne? Manchmal sagt man sich, zu viele Symbole töten das Symbol. Ne? Also Symbolpolitik ist schön für die Kamera, für die Medien. Ne? Ich glaube, das war sogar Stoff des Gesprächs zum Teil im Workshop mit den Schülern, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ein Symbol ist schön, aber dann erwartet auch die Bevölkerung, da erwarten auch die Wähler konkrete Projekte, die dann dieser Symbolik entsprechen. Ne? Es muss was kommen. Ne? Was ist mit der Verteidigungspolitik? Was machen wir da sehr konkret? Es gibt Ansätze, aber ich vermute, viele denken, das geht nicht weit genug. Ich gucke auf meine Schüler, sie haben es nicht gewagt zu sagen, aber die haben auch von der Umweltpolitik, was machen wir gemeinsam? Ich meine, wir Deutsche, wir Franzosen, um den Klimawandel zum Beispiel in Angriff zu nehmen. Ich glaube, das wird nicht wahrgenommen, wirklich. Und da kommt Frustration bei vielen Wählern in beiden Ländern. Das merkt man an den Aufkommen der Rechtspopulisten, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland.
Also es ist natürlich bei Themen wie Umweltpolitik spannend, wenn in Frankreich über Dekarbonisierung gesprochen wird, spricht man über Atomkraftwerke, wenn man in Deutschland über Dekarbonisierung spricht, dann sind es die E-Autos. Aber Véronique Mathieu, ich nehme Sie jetzt in Haftung für das große Frankreich, die Fläche jenseits der großen Zentren. Beschäftigt die Menschen da überhaupt erstens, was Macron für Europa vorschlägt und zweitens, was die deutsche Regierung antwortet?
Das ist eine gute Frage. Also bei den letzten europäischen Wahlen hat man ja gesehen, dass die Themen vor allem national waren. Und die Leute haben sich kaum um Europa gekümmert. Das ist schade. Ich glaubte, die Leute wollten ihren Zorn zeigen, nicht unbedingt gegen Europa, sondern gegen Emmanuel Macron selbst. Und das hat die Wahl ein bisschen beschädigt, würde ich sagen. Aber ich glaube, in Frankreich ist das immer der Fall, dass die europäischen Wahlen ganz national betrachtet werden. Dass Europa ganz weit von den normalen Wählern ist.
Ich lese mal zwei Sätze vor, die bei den Feierlichkeiten zu 60 Jahren Élysée-Vertrag im vergangenen Jahr ausgesprochen worden sind. Der deutsch-französische Motor ist eine Kompromissmaschine, gut geölt, aber zuweilen auch laut und gezeichnet von harter Arbeit. So nüchtern kann vielleicht nur ein Hanseat jubeln, Olaf Scholz. Emmanuel Macron zitiert Goethe, zwei Seelen in einer Brust, das sind wir. Da ist natürlich auch ein unterschiedlicher Begriff von Pathos drin. Günter Grichbaum, Sie sind in der deutsch-französischen Parlamentariergruppe, das sind aus jedem Parlament 50, die sich zusammensetzen. Sie sind auch noch in der Abteilung, wo es um die Zukunft von Europa geht. Wie spricht man denn da miteinander?
Also zunächst ist die deutsch-französische parlamentarische Versammlung, in der jeweils 50 Abgeordnete beider Parlamente sind. Das ist mittelbar eigentlich auch eine Erfindung von Emmanuel Macron. Warum? Weil er wollte eine Neuauflage des Élysée-Vertrages haben. Und der Élysée-Vertrag bleibt ja in Kraft nach wie vor. Aber das, was dann eben der Aachener Vertrag letztlich hervorgebracht hat, war natürlich eine Weiterentwicklung des Élysée-Vertrages mit zusätzlich einem Parlamentsabkommen, das dann als Folge hatte diese Gründung dieser gemeinsamen Kammer. Da kann man noch deutlich mehr draus machen. Denn mir persönlich ist da vieles zu, nicht nur ritualisiert, sondern es ist viel zu technisch, das nicht beweglich genug. Wir sollten als Parlamentarier frei diskutieren können. Aber da ist dann alles so ausziseliert bis hin in die Redezeit, bis in die letzte Sekunde hinein. Da sind wir dann natürlich an der Stelle auch gefordert. Aber ich möchte dazu sagen, die DFPV, wie wir dazu sagen, bietet ein enormes Entwicklungspotenzial. Und deswegen, ich habe durchaus auch die Zuversicht, dass sich vieles machen lässt, wenn wir nur wollen. Es ist eben doch wichtig, dass sich dann die Staats- und Regierungschefs am Ende des Tages immer noch mal auf einer persönlichen Ebene zusammenfinden. Das darf man nicht unterschätzen. Das will ich jetzt allerdings nicht nur bei Scholz ankreiden. Es war dann damals auch schon zwischen Angela Merkel und Nicolas Sarkozy sehr schwierig, weil wir kennen alle Sarkozy, er ist eben auch mitunter fast ein Tausendsassa, was neue Ideen anging. Das passte dann auch nicht am Anfang, man hat aber dann über den Lauf der Zeit zusammengefunden. Allerdings fehlt mir etwas die Zuversicht bei Olaf Scholz, insoweit er zu wenig europäisch ist und sich zu wenig auch Europa öffnet. Er hat einfach vielleicht auch eine andere Sozialisation als ehemaliger Arbeits- und Sozialminister beziehungsweise natürlich auch als Finanzminister. Und die G7 oder G20-Treffen geben jetzt auch noch nicht die Internationalisierung, als dass ich in europäischen Dimensionen danach anfange zu denken. Mhm. Allerdings nur das Attribut Hanseat würde nicht reichen, denn Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing hatten auch eine Freundschaft, trotz unterschiedlicher Parteienpräferenz. Und deswegen, man muss dann natürlich über manchen Schatten springen, sich öffnen, aber vor allem historisch denken, das taten damals Giscard d'Estaing und natürlich auch Helmut Schmidt, das taten François Mitterrand und Helmut Kohl und sicherlich auch, das will ich nochmal dazu sagen, de Gaulle und Adenauer.
Aber da würde ich gerade nochmal anschließen, Karl-Rudolf Korte, wir können natürlich die Vergangenheit auch ein bisschen verklären, wenn man diese Tandems sich anschaut, also zwischen de Gaulles Vorstellung, was die Rolle der USA angeht und der Adenauers, gab es Dinge, die überbrückt werden mussten. Georges Pompidou war skeptisch gegenüber dem Beitritt Großbritanniens zur EU. Und wenn wir die deutsche Einheit betrachten, da musste zwischen Kohl und Mitterrand auch eine ganze Menge über das Vertrauen, das schon da war, hinaus erarbeitet werden. Haben die einfach sozusagen mehr Überstunden gemacht, um die Probleme aus dem Raum zu schieben? Oder war es vielleicht auch einfacher, weil nicht so viele mitgesprochen haben?
Nein, einfacher war es bestimmt nicht. Klar ist, der Grad an Komplexität in unseren Gesellschaften, der Politik, in der internationalen hat zugenommen. Es ist keine Entwicklung mehr, die nur linear erklärbar ist oder seriell erklärbar ist oder zyklisch. Das Komplexe ist heute etwas schwieriger zu erklären. Ich versuche immer das Bild zu nutzen, ein Schachbrett mit Schachfiguren. Alle sind miteinander verbunden. Und wenn man jetzt an einem zieht, weiß man nicht genau, was sich daraus entwickelt. Das sind diese Rückkopplungseffekte. Insofern ist es sicherlich schwieriger, aufwendiger. Aber letztlich haben sie das gemacht, was Demokratie auszeichnet. In der Demokratie passiert ja nichts, sondern wir gestalten es selbst. Wir haben es selbst in der Hand zu handeln. Das ist doch die Kraft der Demokratie, liegt darin begründet, dass nichts einfach geschieht, sondern dass wir es selbst gestalten, auch die Selbstwirksamkeit von Bürgerinnen und Bürgern. Und das kann man ja auch sagen. Natürlich gibt es bestimmte historische Konstellationen, die sind stimmig, die passen, aber den Aufbruch muss man selbst gestalten. Und das hat jeder selbst in der Hand, auch zu jeder Zeit gibt es Anlässe genug, um etwas gemeinsam zu gestalten. Und die Demokratie ist eben auch dazu da, sich darin zu üben, Kompromisse zu finden, in unterschiedlichen Positionen Brücken zu bauen. Auch das ist natürlich ein Ausweis, wie über Konflikte und Dissens etwas gestaltbar ist. Das macht die Demokratie aus. Insofern ist es doch gut, wenn die unterschiedlichen Konzepte da sind. Auch wenn man sich über Länder hinweg mit unterschiedlichen Konzepten beschäftigt und zu einer gemeinsamen Position findet und die mehrheitsfähig macht, besser kann es nicht laufen. Aber so ist letztlich Demokratie. Und insofern ist doch die Kunst, die Unterschiede auszugleichen, das, was die Politik ausmacht. Und der Reichtum der Demokratie besteht darin, diese Unterschiede auch zuzulassen und sie wahrzunehmen. Und deswegen sehe ich da keinen Hinderungsgrund, dass sie sich von ganz verschiedenen Positionen annähern mussten. Ausgangspunkt war, etwas gemeinsam zu machen, um ein Problem zu lösen, was man nicht alleine lösen kann, sondern nur zusammen lösen kann. Und das ist nach wie vor heute gegeben. Warum reisen nicht Scholz und Macron zu internationalen Terminen auch einfach permanent gemeinsam irgendwohin? Nicht nur in diesen G7er oder sonst was Kontext, in dem sie sich natürlich oft sehen, aber warum nicht einen gemeinsamen Antrittsbesuch beim neu gewählten amerikanischen Präsidenten? Das wäre doch mal ein Zeichen. Das ist über das Zeichen hinaus, setzt ja 1000 Schritte der Vorbereitung voraus und macht sofort klar, wir haben ein sehr gemeinsames Interesse.
Und das Tolle ist, wenn dann mal wieder ein Flugzeug gerade nicht fliegen kann, wie wir das auch in der Vergangenheit erlebt haben, ist dann immer noch ein anderes da, wo die gemeinsam fliegen können. Ja. Also nichts geschieht von selbst. Und deshalb will ich doch noch mal gucken, ob die Schülerinnen und Schüler hier Lust haben.
Wir hatten auch hier in der Gruppe viel über die sozialen Medien gesprochen und wie heute die Politik auf Internet gestaltet wird. Wir fanden, dass es heute eine schlechte Repräsentation der deutsch-französischen Verhältnisse auf Internet gab. Und das ist viel Symbolik über den Medien bei uns, also an der Jugend, geschickt war, aber dass es nichts Konkretes draus wurde. Vielleicht könnten wir mehr über Internet und die aktuelle Politik sprechen.
Also ich folge den französischen wichtigen Politikern auf meinen sozialen Medien und kriege die in meine Timeline auch immer reingespielt. Das ist wunderbar, dass man sofort sieht, was sich dort entwickelt, was sich tut. Die größte Wirkung entwickelt sich natürlich in sozialen Medien, dass es einen einfach erreicht, ohne dass ich es ansteuere. Das ist die Kunst.
Ich wollte auch hinzufügen, dass man die deutsch-französische Beziehung stärken kann durch mehrere Austausche, zum Beispiel zwischen den Schülern von beiden Ländern halt. Und das halt mehr Lust an die Schülern geben wird, die Kultur von den anderen halt zu lernen.
Das kostet dann auch wieder Geld. Es sind ja im Moment gerade wieder Haushaltsverhandlungen und da sind ja oft manche Dinge eher im Konsens, die aber weiter hinten in den einzelnen Ministeretats drinstehen. Ist genug Geld da, um diesen Austausch zu verstärken oder müssen wir was umschichten?
Also ich persönlich hatte bereits angeregt, es wäre doch klasse, wenn wir eine Art App hätten, eine Internetplattform, in die sich französische Schulen einstellen können, die gerne mit deutschen Schulen kooperieren würden, wie auch umgekehrt. Nach meinem Kenntnisstand gibt es das bis heute noch nicht. Ich würde, wenn es dann, wenn jemand aus dem Publikum gerade doch gesagt hat, bin ich sehr daran interessiert, weil man könnte genau das mit Mitteln aus dem Bürgerfonds dann auch entsprechend fördern. Den gibt es, damit werden vor allem zivilgesellschaftliche Projekte gefördert, beispielsweise auch ein deutsch-französisches Institut in Ludwigsburg und verschiedene bürgerschaftliche Projekte. Und das würde sich dafür anbieten, denn leider, das muss man auch dazu sagen und ehrlichkeitshalber einfach einräumen, das Interesse am gegenseitigen Austausch lässt nach. Ich halte das für sehr alarmierend. Es gibt Schulpartnerschaften, die auch schon leider eingeschlafen sind. Aber das müssen wir wieder nach vorne bringen. Da müssen wir wieder mehr tun. Deswegen möchte ich da vor allem die junge Generation auch einladen, aktiv da dann auch auf andere Schulen zuzugehen. Hier wird die deutsch-französische Partnerschaft an der Schule gelebt. Das ist hier völlig selbstverständlich. Aber wir müssen eben an die vielen, vielen anderen Schulen denken und bitte nicht nur an die Gymnasien, sondern auch an die anderen Schularten denken. Die deutsch-französische Freundschaft lebt von der Breite und in der Breite.
Also wenn Handwerkerinnen und Handwerker die Sprache des Nachbarlandes verstehen und gemeinsam nach Lösungen suchen, ist das ja auch ganz hilfreich.
Robert Prekel, Französischlehrer in Reinickendorf, im Abibac auch und Prüfer in Frankreich. Das Problem ist sehr oft, dass es nicht mehr genügend Interesse am Austausch gibt. Also das deutsch-französische Jugendwerk hat solche Plattformen, da kann man Schulen suchen. Wir haben inzwischen selbst als Berliner Schule Probleme in Frankreich, Partner in Frankreich zu bekommen. Wir können uns vorstellen, wie schwierig das für deutsche Städte und Schulen in der Provinz ist. Also da würde ich mir wünschen, dass auch die jungen Leute wieder mehr Interesse am anderen hätten. Wenn ein Austausch länger als 8-9 Tage dauert, empfinden die das als Belastung. Die möchten gerne reisen, ja. Aber den anderen empfangen ist schon ein bisschen schwieriger.
So eine kleine Bemerkung zu dem Austausch. Also es ist schwierig jetzt wahrscheinlich für eine deutsche Schule einen Partner, also eine Partnerschule in Frankreich zu finden. Aber ich kenne die Situation vieler Deutschlehrer in Frankreich, ne, am College oder am Lycée. Viele arbeiten an 2-3 Schulen. Ja, müssen viel fahren, es ist anstrengend. Die berufliche Situation vieler Deutschlehrer ist sehr prekär. Ne? Das ist, ich schaue mal auf meine Kollegin. Ne?
Ja, das ist ein bisschen ein Teufelskreis. Immer weniger Schüler, immer weniger Lehrer.
Dann kommen Sie mit der Idee, ich mache mit einer Schülergruppe eine Fahrt nach Berlin. Da sagt dann natürlich das Direktorium bei Ihnen auch, ja, wenn da so wenige mitfahren, das ist viel zu viel Aufwand, oder?
Die erste Frage wäre, wer soll das bezahlen? Die Familien natürlich. Das Problem ist, dass nicht jede Familie sich das leisten kann. Das zweite ist die Kollegen. Ach so, du fährst eine Woche lang. Ja, und was ist mit Mathe, mit Physik? Und so weiter und so fort. Die Kollegen meckern. wenn wir nicht da sind.
Ich meine, eine gute Werbung war natürlich jetzt die Olympiade, muss man nochmal einfach sehen, was man da lernen kann, allein vom Zugucken, vom Verständnis, wie man etwas inszeniert. Das war so professionell modern, auf eine Art und Weise zukunftsfähig, dass man so neidisch geworden ist, dass man nicht selbst auf diese Ideen gekommen ist. Und das war wirklich eine, auch von der Bildmächtigkeit, so eine Werbeveranstaltung. Und gesagt, jeder hat sich gesagt, ich muss da wieder hin. Ich muss da mehr von wissen. Und warum können die uns nicht auch anstecken mit ihren Ideen? Das finde ich, es war eine Lernkonstellation, die aus der Olympiade sich entwickelt hat, die weit über den Sport hinausgeragt hat. Und das war ein großes Ereignis, was wirklich man auch für den Aufbruch nutzen könnte, um zu sagen, was machen wir jetzt daraus? Wie können wir das nachahmen? Wie können wir das verdichten, vertiefen? All die Emotionen, die frei geworden sind. Ich hoffe, da kommt was und man lässt es nicht einfach verebben.
Ich wollte noch was anderes sagen, zu der Frage von Frau Doktor, um die nochmal aufzugreifen. Wer denn das zu finanzieren hat, also beziehungsweise wo das Geld herkommt? Es gibt Projekte, also europäische Projekte, wie zum Beispiel Erasmus Plus. Also wir sind mit Herrn Baumann weggefahren, zum Beispiel nach Frankreich auch, also in die Guadeloupe. Es ist nicht Frankreich, aber es ist trotzdem Frankreich.
Achtung.
Es ist Frankreich. Es ist Frankreich, aber nicht Kontinentalfrankreich.
Ja, Übersee.
Aber damit, mit solchen Projekten, kann man umsonst quasi wegfahren. Nur man muss den Leuten sagen, dass es dieses Projekt überhaupt gibt.
Ihr schaut alle gerade noch mal, sehe ich von hier oben, auf eure Zettel. Gibt es noch was ihr auf eurem Zettel habt, was raus muss?
Ja, also das Ganze, das Handschlag startet ja vom Krieg. Trotz den Satz von de Gaulle, nie wieder, fanden wir, dass es heute wichtig ist, ein Thema, der oft als Tabu gesehen wird, heute davon zu sprechen, und zwar die Verteidigungspolitik zwischen den zwei Ländern. Immer öfter fühlt man eine Unsicherheit in Europa, aber auch an den Grenzen von Europa. Falls es einen möglichen Angriff gibt in den kommenden Jahren, wäre Deutschland, wäre Frankreich, wären beide fähig, zusammen sich effizient zu verteidigen?
Ich glaube, es wäre schon viel gewonnen, wenn wir in der Beschaffungspolitik in Europa grundsätzlich stärker harmonisieren würden, weil wir ein sehr teures und ineffizientes Beschaffungswesen haben. Wir haben in Europa ungefähr 200 verschiedene Waffensysteme. Die Amerikaner kommen mit 30 aus. Erkenne den Fehler und man kann jetzt fragen, was da billiger ist. Da könnte man sehr skurrile Beispiele dann auch nennen. Wir haben auf europäischer Ebene auch das sogenannte PESCO. Das heißt, hier können die Staaten, die dann in der Integration stärker vorangehen wollen, auch enger zusammenarbeiten. Da gibt es schon eine ganze Menge. Aber, und jetzt kommt auch das große Aber, die nationalen Mitgliedstaaten lassen sich da ganz ungern auch in die Karten gucken, wenn es vor allem darum geht, auch die eigene Verteidigungsindustrie zu schützen. Das muss ich natürlich auch offen ansprechen in Richtung Frankreich. Egal, ob das jetzt Thales ist oder Safran oder wie sie alle heißen. Allerdings bei uns ist das gar nicht so unähnlich. Wir haben auch Rode und Schwarz, Heckler und Koch und wie sie alle heißen. Aber da ist jetzt an der Stelle einfach noch sehr, sehr viel Potenzial. Aber die Mitgliedstaaten wollen an der Stelle nicht. Wir haben oftmals auch in Europa keine Krise von Europa, sondern eher eine Krise der nationalen Mitgliedstaaten, weil sie nicht imstande sind und nicht bereit und nicht fähig sind, nationale Kompetenzen auf die Brüsseler Ebene, auf die europäische Ebene zu übertragen. Gleichwohl Deutschland, Frankreich, da wäre noch sehr viel mehr Musik drin. Aber die Frage war ja auch, wie geht es weiter, ist man bereit, auch beispielsweise Verantwortung gemeinsam zu übernehmen. Wir haben eine deutsch-französische Brigade unten in Mülheim, das ist im Südwesten von Baden-Württemberg, nicht weit von Freiburg, die gibt es. Aber da müsste man vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie man das Ganze dann vielleicht noch weiterentwickeln kann. Die Ideen sind da, die Projekte werden oft auch da sein, aber die eigentliche Umsetzung gestaltet sich mitunter leider sehr, sehr schwierig.
Wir haben angefangen mit Symbolen, mit Gesten auch von zwei Menschen, die aus Generationen stammten, die ganz andere Erfahrungen machen mussten, als wir sie machen. bei welchen Gesten deutscher oder französischer Politikerinnen und Politiker würden Sie den Gefällt mir Daumen anbringen in den sozialen Netzwerken?
Ja, eine schwierige Frage. Eine Geste müsste etwas symbolisieren, was schon funktioniert hätte. Also für mich wäre das Thema des Augenblicks natürlich der Krieg in der Ukraine. Und ich denke, Europa hat vielleicht vergessen, woher es kommt. Aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dieser Wille, den Krieg für immer abzuschaffen. Und wenn die 27 oder mehr sich zusammenfinden würden, um zusammen eine Geste zu unternehmen, aber das bedeutet auch, zusammen etwas Konkretes für die Ukraine zu unternehmen, das wäre vielleicht sinnvoll. Und ich persönlich habe einen Traum, dass diese Geste in Auschwitz stattfinden würde, wo das heutige Europa für mich geboren ist. Also die Werte, zu denen wir uns bekennen, geboren sind. Also wenn Europa Demokratie, Menschenrechte und so weiter vergisst, dann hat Europa gar nichts mehr zu sagen.
Das war das Forum im RBB 24 Inforadio aus dem Französischen Gymnasium Berlin in Zusammenarbeit mit der Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung. Danke, sage ich Veronique Mathieu, Alain Barth, Gunter Griechbaum und Karl Rudolf Korte und Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.